Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Politik mal anders betrachtet. Feministisch. Wenn ihr euch fragt, warum das nötig ist, gibt es eine schlichte Antwort. Politik wird von Männern für Männer gemacht, meistens. Aber der patriarchale Misthaufen, den diese Politik hinterlässt, stinkt für alle zum Himmel, auch für uns Frauen. Darüber müssen wir reden, damit wir es ändern. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 14. Folge von Mikas Matrix. Und falls ihr den Podcast noch nicht kennen solltet, hier erwartet euch ein spannendes Gespräch zu einer aktuellen Frage und dabei suche ich mir Themen aus, die nicht nur mich bewegen, sondern hoffentlich auch euch. Aber es gibt noch mehr. Geschichten aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. In den bisherigen Folgen habe ich mir immer eine Frau zum Gespräch eingeladen. Doch heute ist es mal ein Mann. Seit letzten Sonntag ist diese Republik eine andere. Das hört sich dramatisch an, ich weiß, aber es ist es ja irgendwie auch. Zum ersten Mal seit Ende der Nazi-Zeit haben Nazis bei einer wichtigen Wahl die meisten Stimmen bekommen. Nach der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD von Björn Höcke nun die stärkste Kraft im dortigen Parlament. Eine AfD, die der Thüringer Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem einstuft und ein Björn Höcke, den man laut Gerichtsbeschluss als Faschisten bezeichnen darf. In Thüringen ist die AfD stärkste politische Kraft und auch in Sachsen liegt die CDU nur eine Handbreit vor ihr. Das ist für Frauen und Minderheiten eine richtig üble Nachricht. Denn die Männerpartei AfD hält die Rechte von Frauen und Minderheiten für linksgrün versifften Dreck. Kein Wunder also, dass diese Partei immer von wesentlich mehr Männern als Frauen gewählt wird, auch jetzt in Thüringen und Sachsen. Was die männlichen Fans der AfD so umtreibt und was die Frauen in Thüringen davon halten, darüber kann uns jetzt Hajo Schumacher erzählen. Hajo hat sich vor der Landtagswahl als Chefkolumnist der Funke Mediengruppe einen Monat lang in Thüringen umgetan. Und dabei hat er nicht nur Bratwurst gegessen, sondern sich die Menschen in Thüringen angeschaut und ihnen zugehört. Hajo Schumacher ist Journalist, Moderator, Buchautor und selbst Podcaster, also ein sehr umtriebiger Kollege, der alles, was er anpackt, mit Begeisterung und großem Erfolg macht. Hajo und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Und klar mögen wir uns, das würde ich zumindest mal behaupten. Das hindert uns allerdings nicht daran, ein durchaus ruppiges Verhältnis zueinander zu haben. Hajo gibt eben gern mal den Antifeministen und freut sich, wenn er sich damit ärgern kann, mal sehen, wie er es heute anstellt. Und was ich für die, die den Podcast kennen, noch leicht dazu sagen sollte. Wie ihr wisst, hat hier eigentlich immer ein Zwischenrufer, wisst ihr, so ein richtiger Mansplainer und Besserwisser, seinen Auftritt, der sich mit seiner Männersicht in meine Gespräche einmischt. Aber für heute kann ich gut auf ihn verzichten und habe ihn ausgeladen, denn hier steht ja bereits ein Mann. Hallo Hajo, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Bascha, nett, dass du mich als Antifeministin gleich vorweg geframed hast. Wie komme ich aus der Nummer denn jetzt raus?
Gar nicht.
Ich finde Frauen super.
Doch, ich finde es ganz toll, wenn du dich im Gespräch verändern würdest und am Schluss als Feminist rauskämst. Das ist das Ziel.
Toi, toi, toi.
Aber wie ich sehe, sind dir Thüringer Bier und Bratwurst durchaus bekommen.
Ja, wobei ich hatte am Ende wirklich nur eine Bratwurst in 4 Wochen.
Wow.
Das war auch Teil meines Thüringen-Experiments, weil wenn du Thüringer und Thüringerinnen fragst, was macht Thüringen aus, kommen sie relativ schnell auf Wurst. Also das ist ein Kennzeichen dieses Bundeslandes. Es gibt keine echte Identität, so eine gemeinsame. Und eine Frau hat ja dafür den größten Überraschungserfolg gesorgt, Sarah Wagenknecht. Ich habe die in Jena erlebt, als sie da ja, vor ganz normalen Menschen ihre relativ langweilige Standardrede gehalten hat. So ein bisschen Höcke-Style, so alles geht den Bach runter, alles fürchterlich. Und ich glaube, dass Sarah Wagenknecht und dass die Weiblichkeit da durchaus eine Rolle spielt. Sie ist nicht so aggro, wie jetzt die AfD daherkommt, sehr männlich, sehr militaristisch, sehr rechts, sondern bei Sarah Wagenknecht ist halt immer noch so diese, ach, die meint's nicht so ernst und vielleicht ist sie ja im Kern doch ganz nett und jemand anders.
Du glaubst, dass das die Begeisterung der Leute ausmacht?
Nicht nur. Aber wenn du gegen die...
Denn sie kommt ja auch sehr intellektuell daher.
Absolut. Aber wenn du gegen die etablierten Parteien sein willst und nicht AfD sein willst.
Und dabei nicht rumschreist.
So, dann ist das so ein etwas sanfteres Angebot, trotzdem seinen Protest zum Ausdruck zu bringen. Mm. Jemand sagte mir, fand ich total interessant, Sarah Wagenknecht verkörpert in ihrer ganzen, auch sehr distanzierten Art, in ihrer Art, sich zu kleiden, zu reden, das, was früher so die SED-Funktionärin war. Also so eine Mischung aus streng,
mütterlich,
kompetent, überhaupt nicht, jetzt sind wir gleich schon beim Feministischen, alles, was so mit sexueller Verfügbarkeit zu tun hat, fällt da komplett aus. Ich finde, Sarah Wagenknecht hat eine Art, weiblich zu sein, ohne mit irgendwelchen erotischen Reizen zu spielen.
Also, das Mütterliche, finde ich, ist bei ihr auch nicht. Dabei diesen SED-Frauen, von denen du gesprochen hast, da, finde ich, spielte das schon eine Rolle. Mhm. Bei Sarah Wagenknecht eigentlich nicht.
Naja, bei der Funktionärin, das ist dann weniger mütterlich, aber schon so kümmernd. Vielleicht nicht mütterlich kümmern, sondern so funktionär.
So ist ja auch die Politik, die sie anbietet.
So, ganz genau.
Auf der sozialen Ebene. Nicht, wenn es um Migranten und Migrantinnen geht.
Da nicht so. Aber, und das ist auch interessant, 60% haben in Thüringen für Putin gewählt. Also AfD, das BSW, Wagenknecht, und die Linke, das sind ungefähr 60% in ihrem Ergebnis, die alle gegen die Politik, die Ukraine-Politik der Bundesregierung gewotet haben.
Also Hajo, das ist ja heute nicht unser Thema, wobei bei aller Kritik am BSW zum Beispiel, alle Leute, die Kritik an der Ukraine-Politik haben, müssen noch keine Putin-Versteher sein.
Absolut, absolut. Aber ich glaube, dass das in den neuen Ländern auch kulturell nochmal anders verankert ist. Wir im Westen haben 45 Jahre lang gelernt, der große Bruder sitzt in Washington und da saß er halt in Moskau und das,
du meinst, das kriegt
wirkt,
man
das wirkt, glaube ich, noch so ein bisschen nach. Mhm. Interessanterweise, die wirklich spannende Frau beim BSW in Thüringen ist ja Katja Wolf. Das ist die Spitzenkandidatin.
Ganz genau.
Überall Sarah Wagenknecht plakatiert.
In beiden Bundesländern waren ja Frauen Spitzenkandidatin des BSW.
So, und ne? Katja Wolf, Linkspolitikerin, aber eine Pragmatikerin, die hat in Eisenach, glaube ich, 12 Jahre als Bürgermeisterin gearbeitet und musste da auch mit ständig wechselnden Koalitionen rumhantieren und hat das wohl ganz gut gemacht. Die hätte ich mir als Ministerpräsidentin zum Beispiel durchaus vorstellen können, aber die Linke war halt mit Bodo Ramelow so ein bisschen, ja, durch.
Mm. Sag mal, du als Wessi gehst als Reporter nach Thüringen vor der Wahl. Gibt es dort nicht genügend Journalisten und Journalistinnen? Oder gehörte das sozusagen zum Programm, dass du den Wessi-Blick auf das Land hast?
Das war tatsächlich das Programm, weil Schande über mich, aber Thüringen stand bislang nicht so im Fokus meines Interesses. Manchmal hadere ich mit unserer Zunft und ich glaube, da sind wir vielleicht mal einer Meinung. Es gibt ja so einen Wanderzirkus und immer wenn gewählt wird, alle 5 Jahre kommt der Wanderzirkus mal eben schnell in Thüringen
ganz
vorbei.
Genau. Und oder in den anderen Bundesländern,
je nachdem,
wo jeweils gewählt
wo
wird.
Wo gerade gewählt wird. Im Moment bewegt er sich jetzt nach Brandenburg. Und dieser Wanderzirkus funktioniert ja nach den Regeln unseres Gewerbes. Es muss schnell sein, es muss zugespitzt sein, es darf nicht zu teuer sein. Und der geschätzte Kollege vom Stern wies auf einen Beitrag in einer großen überregionalen süddeutschen Zeitung hin. Martin Debes twitterte, es sei wirklich faszinierend, die Kollegin, die für die Süddeutsche in Thüringen war, die begann ihre Geschichte so sinngemäß: Ein Hund jault von Ferne, die Nacht legt sich über den Marktplatz und ein einsamer Rufer schreit Heil Hitler. Das war der Einstieg der Geschichte. Und da denke ich mir, wenn man nur 2 Tage hat, um eine Reportage über Thüringen zu machen, dann...
Und einem begegnet so etwas, dann will man es natürlich auch aufschreiben. Weil du würdest der Kollegin jetzt nicht unterstellen, dass sie das erfunden hat.
Auf gar keinen Fall. Aber der Kollege Debes merkte an, er sei jetzt seit mehreren Jahrzehnten in seinem Heimatbundesland Thüringen unterwegs.
Hätte noch nie einen Hund jaulen hören.
Und er hat noch nie einen Hund jaulen
gehört. Oder keine Heil-Hitler-Rufe in der Nacht.
Und er sagt, also so ein Reporterglück, das muss man haben. Und gerade auch so Fernsehen, Radio und so weiter, die kommen halt schnell rein und die wollen keine schönen Geschichten, die wollen keine romantischen Geschichten, die wollen irgendwo das Hakenkreuz, den schnaubenden Höcke, die wollen einfach Stereotype bedienen. Und dadurch entsteht natürlich dann auch so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, so von wegen, die Thüringer. Anderer geschätzter Kollege in einem wichtigen Podcast sagte vor August, vor der Sommerpause, ja, in Thüringen sind ja sowieso alles Nazis. Ich glaube, das ist gefährlich, so fast zu sagen.
Und das stimmt ja auch nicht, denn wenn man sich das Wahlergebnis anguckt, bezogen auf alle Wahlberechtigten, jetzt nicht auf diejenigen, die gewählt haben, sondern bezogen auf alle Wahlberechtigten, sind es ja noch nicht mal 1/4 der Leute, die rechtsextrem gewählt haben.
Und diese sich selbst erfüllende Prophezeiung kann man, das ist jetzt nicht ganz statistisch gedeckt, aber zumindest mal, wie sagt man, situatives Erleben, nämlich mein eigenes. Ich habe unseren 19-jährigen Sohn gefragt, sag mal, warum haben so viele junge Leute bei der Europawahl rechts, also AfD, gewählt?
Das war jetzt auch schon wieder in Thüringen und Sachsen.
Und er sagte was ganz Interessantes, er sagte, in meiner Generation ist Nazi kein Schimpfwort mehr. Das, was wir kennen als gute 68er oder Post-68er, Nazi war immer das Endschimpfwort. Ja, wer Nazi war, der war raus. Das funktioniert nicht mehr. In Thüringen oder auch die jungen Leute sagen, ja, sind wir halt Nazis. Ja, das ist kein Makel mehr. Ich will damit einfach nur sagen, die AfD ist bei jungen Leuten offenbar eine im weitesten Sinne normale Partei und keine stigmatisierte Partei mehr.
Ich muss dir mal kurz eine Geschichte erzählen, weil du ja vorhin von den Kollegen und Kolleginnen gesprochen hast, die mal kurz nach Erfurt beziehungsweise nach Thüringen reinkommen und dann sozusagen vorgeben, ein Bild dieses Landes zu haben. Ich war tatsächlich vor einigen Jahren für einen Tag, das war nicht das erste Mal, aber für einen Tag in Erfurt, weil ich dort einen Vortrag halten sollte zur Demokratie im Erfurter Landtag. Und ich bin dann so rumgeirrt, weil ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn. Ich bin dann so rumgeirrt, weil ich den Eingang, da war irgendeine Baustelle oder sonst etwas, zum Landtag nicht fand. Dann kam mir eine Frau entgegen und ich dachte, die sieht so aus, als würde sie irgendwo im Landtag arbeiten, in einem Büro. Irgendeine x-beliebige Frau. Ich war gerade eine gute halbe Stunde in Thüringen angekommen. Und dann frage ich sie, sagen Sie mal, wissen Sie zufällig, wo im Landtag dieser Demokratiekongress stattfindet? Ich muss dahin und finde es nicht. Und dann sagt sie, Demokratie, von welcher Demokratie reden Sie denn hier? Das war der erste Mensch, mit dem ich in Thüringen geredet habe. Also mich hat das sehr geschockt, deswegen habe ich es bis heute nicht vergessen.
Ich glaube, das war jetzt kein reiner Zufall. Solche Stimmen hörst du. Ich finde es extrem verdienstvoll, was die Kollegen vom PEN Berlin gemacht haben. Der dir wohlbekannte Dennis Yücel hat in einer Nacht- und Nebelaktion, wofür er ja durchaus bekannt ist, 37 Veranstaltungen organisiert in Sachsen, Thüringen und auch Brandenburg, jetzt zur Wahl in knapp 3 Wochen. Zum Thema, Überschrift war, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und hat eben in diesen Klein- und Mittelstädten auch dann irgendwo die Stadthalle oder was auch immer gemietet. Und da saßen Journalistinnenkollegen auf dem Podium, haben über dies und das geredet. Ganz wichtig war es aber auch, dass die, die da zu Besuch kamen, die da mithören wollten, dass die einfach auch die Möglichkeit bekommen, das zu sagen, was sie meinen. Und das ist zum Teil schwer auszuhalten. Also dann steht halt eine Frau auf unter Tränen und sagt, also mein Großvater war schon im KZ dafür, dass er seine Meinung gesagt hat und ich traue mich auch schon nicht mehr. Also allein diese Analogie, ja, ich habe Angst davor, hier weggesperrt zu werden, ins Lager zu kommen, wenn ich meine Meinung sage. Aber ich finde ja, dass Sabine Krone-Schmalz, das ist die mit der charakteristischen Frisur, das ist die einzig seriöse Journalistin in Deutschland und die hat verstanden, wie Russland und wie Putin funktionieren.
Die Frau bezog das auf den Ukraine-Krieg, dass sie sich so nicht traut, diese...
Nicht nur Ukraine, das war eine generelle Aussage, weil darum, das war ja so das Oberthema. Die Leute haben das Gefühl, sie können ihre Meinung nicht offen sagen, was ja rein rechtlich nicht stimmt. Artikel 5 gilt.
Und wenn man sich Social Media anguckt, kann man nun wirklich nicht sagen, dass die Leute da irgendwelche Hemmungen hätten?
Überhaupt nicht. Und trotzdem ist das eine gefühlte Wahrheit, wo immer die auch herkommt. Und da können wir noch so sehr mit irgendwelchen Argumenten kommen, gerade auch wir Journalistinnen mit irgendwelchen klugscheißerischen Kommentaren. Das kommt bei den Leuten nicht an. Und es ist halt ganz viel Gefühlspolitik, was da entscheidend ist. Und wer kann diese Gefühle gut bewirtschaften? Sarah Wagenknecht kann das gut, Björn Höcke kann das gut, Mario Vogt von der CDU kann das nicht so gut.
In Thüringen und in Sachsen haben sehr viel weniger Frauen als Männer die AfD gewählt. Findest du nicht, dass manchmal Frauen politisch doch ein bisschen klüger sind?
Absolut. Alice Weidel, Frau Meloni, ja. Frau Le Pen. Also
ja, aber das sind immer nur einzelne Figuren.
Natürlich.
Immer nur einzelne Figuren.
Es sind ja am Ende immer alles Einzelfiguren. Ich weiß nicht, ob gerade was die Rechten angeht, die Frauen eine ganz besonders tückische Rolle haben, weil ich den Eindruck habe, Nazi mit weiblichem Antlitz ist nicht mehr ganz so schlimm. Also da denkt man sich mal, ja, die reden vielleicht so ein bisschen, aber die meinen das nicht so ernst, wie es der Höcke meint oder wie es der alte Le Pen meinte oder wie es Jörg Haider meinte.
Du meinst, dass sich Frauen deswegen besser im rechtsextremen Lager und auch gegenüber Wählern und Wählerinnen durchsetzen können?
Wenn ich Götz Kubitschek wäre, der Vordenker der AfD, der Stratege, der da in seinem Institut, in seinem Gehöft, da ja quasi alle, die was werden wollen, müssen da ja einmal durch die Schule. Wenn ich Götz Kubitschek wäre, würde ich Björn Höcke, ich weiß nicht wohin, verschicken.
Auf eine Insel?
Auf eine Insel und mir eine weibliche Voranführerin für Thüringen suchen, weil ich glaube, und das sagte mir auch einer der AfD-Leute, mit denen ich geredet habe, ohne Höcke würden wir 5% mehr holen.
Ja, und wenn du eine Frau nimmst, also wie gesagt, in Italien und Frankreich, du hast es ja eben erwähnt, sieht man das. Aber haben dir denn Frauen, also du hast ja bestimmt auch Straßenwahlkampf miterlebt.
Ich habe mich relativ viel aus dem Wahlkampf rausgehalten. Ich habe mehr so normale Menschen versucht einzuvernehmen.
Und sind dir da Frauen begegnet, die gesagt haben, ich wähle AfD oder die explizit gesagt haben, ich wähle auf keinen Fall AfD und das jeweils begründet haben?
Ich muss jetzt mal ein Geständnis machen, ich habe mich ein bisschen verliebt. Doreen Bergmann kommt aus, das ist da die Ecke, wie heißt denn das noch, thüringisches Vogtland. Das ist also so nicht so weit weg von Bayern. Und im Nachbarwahlkreis hat Björn Höcke kandidiert und ist nicht gewählt worden. Und Doreen hatte ein abgeschlossenes Jurastudium in Jena, hätte also Anwältin werden können oder Richterin oder weiß der Geier was. Sie hat sich dafür entschieden, zurück in ihr Heimatdorf zu gehen, nach Stelzendorf, wo 74 Menschen wohnen. Wahrscheinlich die meisten irgendwie mit der Familie Bergmann verbandelt. Und Doreen hat gesagt, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf Jura oder Anwalt. Da muss man immer immer nur so Schriftsätze von A nach B, das ist nicht mein Ding. Ich mache jetzt hier meinen eigenen Laden auf. Und jetzt gibt es in Stelzendorf die Patisserie Bergmann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle in Stelzendorf wissen, was eine Patisserie ist. Das ist halt eine Bäckerei.
Doreen, aber eine ganz besondere Bäckerei.
Doreen macht die tollsten Torten, die man sich vorstellen kann. Sie hat ein Café da aufgemacht. Das ist eine solche Oase. Und Doreen ist eine klassische Powerfrau. Die beschäftigt 4 junge Frauen bei sich in der Küche. Es wird gegendert. Es gibt veganes Essen. Also alles wie Kreuzberg. Es gibt auch Hafermilch, Latte und so weiter und so fort. Und Doreen sagt, das mache ich absichtlich, weil ich will den Menschen hier in der Gegend zeigen, dass das nichts Schlimmes ist, sondern ganz im Gegenteil. Das hat was mit Zukunft zu tun. Ich habe sie gefragt, hast du denn nicht Schiss davor, dass dir hier die Rechten irgendwann die Bude abfackeln? Wir kennen das von Landtagsabgeordneten oder so, die einfach abhauen, weil sie keinen Bock mehr haben, weil sie tagtäglich in ihren Nachbarschaften brutal angegangen werden. Und sie sagt, nee, die kapieren langsam auch, dass das hier was Gutes ist. Die Leute kommen aus den großen Städten. Das war ein Dienstagmorgen um 10:30, Entschuldigung, am Arsche des Propheten in Stelzendorf. Also man musste wirklich ins Auto steigen, um dahin zu fahren. Und dieser Innenhof war mehr als zur Hälfte besetzt. Die Hälfte der Tische waren besetzt. Die wollten da frühstücken bei Doreen. Ja, also die ist inzwischen gefeiert in irgendwelchen Fresszeitschriften, in Reiseführern und so weiter und so fort. Und die zeigt, wenn man das will und wenn man auch so ein Kreuz hat, Dinge aushält und diese Leute im Kern mag und nicht sofort sagt, ihr seid alles Nazis, sondern ey, wenn ihr ein gutes Stück Kuchen wollt, kommt doch mal vorbei, guckt euch das doch mal an. Das ist für mich eine Brückenbauerin. Das ist mühsam, aber sie zeigt denen, guck mal, man kann hier auch was schaffen. Und sie sagt, das größte Problem in Thüringen ist in ihrer Wahrnehmung so eine Trotzigkeit von Leuten, die sagen, ja, jetzt habt ihr uns was versprochen, jetzt macht mal, jetzt müsst ihr hier mal liefern. Und Doreen sagt, hier liefert überhaupt niemand. Blühende Landschaften, dieses Wort von Helmut Kohl, über das wir uns ja alle hinreichend
seit Jahrzehnten aufregen,
beömmeln oder aufregen. Sie sagt, das mit den blühenden Landschaften ist gar nicht so verkehrt. Das Missverständnis ist nur, niemand wird dir eine blühende Landschaft vor die Tür stellen.
Und hat sich denn Doreen, also diese Figur gefällt mir ausgesprochen gut. Ich glaube, ich muss da mal hinfahren und ihren Kuchen essen.
Ihr werdet aber euch Bombe verstehen.
Aber sag mal, positioniert sich Doreen denn auch offen politisch?
Sie politisiert durch ihre Arbeit, durch das, was sie tut, weil sie ist offen. Ja, und wie gesagt, wenn du auf deiner Karte in Thüringen auf dem Land veganes Essen anbietest,
dann hast du dich politisch extrem positioniert. Dann ist das eine Ansage.
Musst du den Rest gar nicht mehr erklären. Das heißt, sie ist politisch, ohne jetzt irgendwie zu agitieren, sondern sie lebt Dinge vor. Und sie sagt, es gibt ganz viele Doreens hier in der Gegend. Die einen, was weiß ich, machen ökologischen Käse, die anderen machen irgendwelche Musikabende und so. Aber die sind auch, naja, alle so ein bisschen für sich. Die müsste man eigentlich mehr vernetzen, mehr Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Das wundert mich, oder das habe ich auch als ein Thüringer Kennzeichen festgestellt, die sind sich selbst genug. Also die finden das mit den Leuten von außen.
Muss nicht sein.
Muss nicht sein.
Muss nicht sein.
Und das richtet sich nicht nur gegen Migranten. Also wir Berliner sind auch Migranten in deren Augen. Also komische Menschen, die sich anders verhalten.
Wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt in Thüringen, haben ja vor allen Dingen junge Männer zwischen 18 und 24 die AfD gewählt. Und zwar die meisten Wähler und Wählerinnen kommen tatsächlich aus dieser Altersgruppe 18 bis 24. Mhm. Du hast ja vorhin schon ein bisschen was erzählt über deine Einschätzung, was eben so junge Leute angeht. Aber ist dir denn diese Jungmänner-Macho-Kultur bei deiner Zeit in Thüringen irgendwie aufgefallen?
Ich habe nicht danach gesucht. Also wenn du, das ist jetzt nicht Thüringen, das wäre jetzt Sachsen, aber wenn du zum CSD nach Bautzen fährst, dann kannst du davon ausgehen, dass da ein schwarzer Block mit eindeutigen Symbolen sich als Gegenveranstaltung positioniert und sagt, hier diese ganzen queeren Heinis, diese Regenbogenmenschen wollen wir nicht. Das heißt, wenn ich den klassischen Weg des Hauptstadtjournalisten gegangen wäre, um zu gucken, so wo ist das Hakenkreuz, hätte ich welche gefunden. Im ganz normalen Alltagsleben begegnet dir so eine klassische faschistoide Symbolik relativ selten. Ich gestehe, ich
und
bin
Äußerung?
Zum Teil über die Dörfer gefahren und habe gesucht nach Reichskriegsflaggen oder irgendwie so Runenschriften oder so. Und es war relativ wenig. Und das ist das Gefährliche. Es dringt eher so in die Mitte ein. Also ich habe zum Beispiel mit einem Simson-Schrauber gesprochen, Mario, in Suhl, der auf dem...
Mit was für einem Schrauber?
Simson. Die Simson war das Moped der DDR, die Vespa der DDR. Mhm. Björn Höcke hat sich auf einer fotografieren lassen, um so an Jugendkultur anzuschließen. Dann hat sich Mario Vogt auch auf einer fotografieren lassen, um noch jugendlicher zu sein. Mario restauriert inzwischen Simson-Maschinen, also quasi Oldtimer. Die kosten bis zu 5.000 Euro, wenn sie neu aufgebaut sind. Also es sind richtige Schmuckstücke, ja, die glänzen und so weiter und so fort. Mario sieht aus wie ein ganz normaler Schrauber. Da könntest du auch hier in eine Kreuzberger Fahrradwerkstatt gehen. Ja, tätowiert und lange Haare und so weiter und so fort. Als wir dann darüber redeten, was man mit diesen schönen Seitenverkleidungen am Hinterrad der Simson machen könnte, ja, da könnte man dann auf die eine Seite den Habeck machen und auf die andere die Baerbock und dann so eine Zielschreibe und dann wüsste man so. Das
oh,
ist
ja.
Alterskommunikation.
Das ist eine Ansage, oder?
Ohne dass du da jetzt irgendwo ein eindeutiges Symbol hast. Aber das ist Alltagshaltung.
Das meinte
die
ich aber
Ampel,
vorhin. Also, weißt du, ich meinte nicht dieses ganz offensichtliche, ich male mir jetzt hier ein Hakenkreuz
genau.
auf den Arm, sondern oder renne damit durch die Straßen, sondern tatsächlich, wie sich das im Alltag, also spürt man das
ja,
im Alltag?
Ja, und da standen drei, vier Jungs rum, auch alle so zwischen Mitte 20 und Mitte 30 und klopften sich auf die Schenkel und fanden das genau richtig, was der Mario sagt. Und die Grünen haben da halt so eine kleine, verschworene, so eine gallische Dorf-Community, so die klassischen Ökos. Da habe ich auch einen getroffen, Peter Lochner, Mitte 70, früherer Berufsschullehrer. Der ist auch in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Das war in die Rhön, in die thüringische Rhön. Und der gilt so als Dorfältester, als Dorfweiser, hat die Dorfchronik gemacht, der mäht den Rasen auf dem Fußballplatz, der schildert die Wanderwege aus, also so ein Dorfkümmerer. Und die Nachbarn kommen alle und sagen, Peter, sag mal, was soll ich denn wählen? Und Peter sagt, ja, ihr könnt doch jetzt hier nicht die Glatzen wählen, dann kommen doch hier überhaupt keine Touristen mehr. Sag, ja, hast du schon recht. Und er sagt, ja, die sagen dann, dass ich schon recht habe und dann wählen sie aber doch AfD.
Die AfD ist ja nun eindeutig eine frauenfeindliche Partei. Die findet ja alles, was Frauenrechte angeht und eben Rechte für Minderheiten, würde sie ja am liebsten schreddern. Sind dir denn nicht auch Frauen begegnet, die offensiv gesagt haben, diese Partei, die will mein Selbstbestimmungsrecht angreifen, das darf nicht sein, ich muss was dagegen tun?
Also am ehesten noch meine neue geheime Liebe Doreen, die allerdings auch so einen sehr praktischen Ansatz beim Feminismus hatte. Also die war überhaupt nicht theoretisch feministisch, sondern einfach ganz praktisch. Also für die war es überhaupt keine Frage, wer hier der Chef ist oder wer wen fragt. Also die Chefin natürlich. Das war praktisch gelebter Alltagsfeminismus. Wird auch gar nicht lange drüber geredet. Insofern glaube ich, dass das, was dich bewegt und mich im Herzen ja auch wenn ich es immer nicht so zeigen kann. Also die Gleichstellung.
Doch, du kannst ja hier das
ja,
alles zeigen.
Aber das zeigt wieder ein Phänomen. Es gibt bestimmte Themen, die uns umtreiben, die da gerade auf dem Land überhaupt nicht ankommen.
Sag mal, wenn du der kleine König von Thüringen würdest, oder sagen wir mal Ministerpräsident, was würdest du denn sofort machen?
Ich habe mit einem ganz interessanten Menschen geredet, Max Welsch-Guerra, gebürtiger Chilene, der erste Austauschstudent aus dem Westen an der Bauhaus-Uni war, im Februar 89. Da stand die Mauer noch. Also er als junger Student, damals schon wohnhaft in Düsseldorf, ist dann halt nach Weimar an diese Uni. Und seitdem ist er an der Bauhaus-Uni in Weimar. Also die letzten über 35 Jahre. Und der ist Städtebauexperte, auch Bauhausexperte, der ist Historiker und alles andere als rechts. Und der sagt, in Thüringen ist in den letzten 35 Jahren nirgendwo so richtig ernsthaft die Debatte geführt worden, wer sind wir eigentlich? Also dieses
Also doch
Verorten.
Identität.
So, ganz interessant. Wer sind wir als Thüringer außerhalb der Bratwurst? Also gibt es da noch irgendwas anderes? Und wir haben in diesem Land viel zu wenige Orte oder Institutionen, wo solche Fragen besprochen werden. Jeder dödelt so vor sich hin. Thüringen ist totale Kleinstaaterei. Jedes Dorf ist für sich. Früher hatte jede kleine Stadt eine Residenz. Also diese vielen kleinen Stämme, die müssten, wie hieß das früher bei den Germanen, war doch immer Ting, ne? Dann kamen sie alle so zusammen, unter der Eiche zusammen und haben sich mal auf so die großen Linien verständigt. Und wenn ich König von Thüringen wäre, würde ich, glaube ich, solche Tinks natürlich moderner, aber erstmal über eine ganze Zeit versuchen zu etablieren, damit die Menschen miteinander reden. Weil so weit sind die gar nicht auseinander. Wenn man jetzt mal die Hardcore-Rechten, also die harten Nazis wegnimmt, glaube ich schon, dass es so 70-80% der Menschen gibt, die im Wesentlichen das wollen, was wir auch wollen. Die wollen Sicherheit, die wollen in Urlaub fahren, die wollen einen schönen Garten, die wollen, dass es ihren Kindern gut geht und die wollen ein bisschen Rente. So, hey, das wollen so die allermeisten und ich finde, das sind völlig legitime Ziele. Und denen auch klar zu machen, wenn Thüringen jetzt in aller Welt als das neue deutsche Nazi
selbst in der New York Times.
So, selbst in der New York Times, dann würde ich als Unternehmen mit meiner Investitionsentscheidung vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ob ich denn nach Thüringen gehe oder auch nicht. Und was mit den Facharbeitern ist, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben, die ich aber hier gerne als Programmierer haben wollte. Und nichts gegen jenen Optik, das ist toll. Lothar Späth, dem alten Wessi-Kapitalisten, hat man da sogar ein Denkmal gebaut. Also es geht auch anders. Also zu kapieren, es schadet nichts, wenn wir als Thüringer im Rest der Welt jetzt hier nicht nur als so ein braunes Loch wahrgenommen werden. Das kapieren die Menschen. Es dauert halt nur eine Weile. Und das, was mir ganz viele gesagt haben, ja, es ist Wahlkampf, aber dass hier sonst mal ein Politiker vorbeikommt, wissen wir nichts von. Also dieses Abgehängtheitsgefühl hat durchaus auch Gründe.
Also, wir fahren jetzt regelmäßig nach Thüringen.
Ja, unser natürlich, Beitrag.
Ganz genau. Und vor allen Dingen zu Doreen und ja. Kuchen essen.
Stelzendorf.
Toll, dass du da warst, Hajo. Vielen Dank. Und ich finde, du hast dich ja feministisch ziemlich gut geschlagen. Keine dummen Sprüche. Top. 100 ja, Gummipunkte.
Ich glaube, ich hab einfach nur Angst vor dir.
Ja, das ist gut so. Vor allen Dingen, da du ja mindestens 30 Zentimeter größer bist als ich.
Danke Liebe, dir. Hat Spaß gemacht.
Fällt es uns überhaupt auf, dass in den meisten Medien sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet wird? So läuft es im Mainstream, aber nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Du, sag mal, du kennst doch sicher das Rotlichtviertel in Amsterdam, oder? Also, ja, ich glaube, es gibt niemanden weltweit, der oder die das nicht kennt. Allerdings gibt es seit Jahren schon Diskussionen um diesen Ort und das hat vor allem mit Massentourismus zu tun. Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich, dass sich sehr viele betrunkene Leute dort daneben benehmen, dass sie nachts Lärm machen, dass sie in die Grachten pinkeln, dass sie in die Vorgärten pinkeln. Und da haben die Leute halt wirklich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt hat unter anderem die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, beschlossen, dass das Rotlichtviertel verlegt werden soll. Und das hat zu ganz langen Debatten, Diskussionen geführt, weil ganz viele Parteien Wünsche geäußert haben, Ansprüche geäußert haben und das also wirklich gar nicht so einfach war, das unter einen Hut zu bringen. Zum Beispiel haben sich die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter Sorgen gemacht um ihre Einkünfte, natürlich, weil eben das Rotlichtviertel so berühmt ist und natürlich alle Leute wissen, wo das ist. Und wäre es jetzt weiter weg vom Stadtzentrum, wäre es wahrscheinlich, dass weniger Menschen dorthin kommen und weniger Umsatz generiert wird. Gleichzeitig ist aber auch die Sicherheit ein wichtiger Faktor, weil es überall im Rotlichtviertel Kameras gibt auf den Straßen und das einfach für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sehr viel sicherer ist. eben auch, weil es ein ganz normales Wohnviertel ist und es dort Anwohnerinnen und Anwohner gibt, falls wirklich was passieren sollte, die dann Hilfe holen können. Und es wurden jetzt verschiedene Standorte überlegt, in und um Amsterdam, aber es gab dann immer Anwohnerinnen und Anwohner, die damit nicht zufrieden waren, die dann gesagt haben, ja, Sexarbeit tolerieren wir, aber hier bitte nicht bei uns. Es war halt die Sorge, dass es dann zu Ruhestörungen kommen könnte, dass es vielleicht Kriminalität mit sich bringt und das wollten die Leute dann halt einfach nicht. Es gibt aber jetzt eine Entscheidung, es gibt eine neue Location, wo das Rotlichtviertel hinkommen soll. Und zwar in den Süden der Stadt, in der Nähe von einem großen Konferenzzentrum. Allerdings wird das auch nicht sofort passieren. Also wir reden hier von mehreren Jahren noch. Es werden Investorinnen und Investoren gesucht. Die müssen erst gefunden werden. Dann muss das erotische Zentrum, so wie es heißen wird, auch noch erst gebaut werden. Und also aktuell sind irgendwie Zahlen 2027, 2031 im Gespräch. Ob das dann wirklich passiert und wie es passiert und ob sich da nicht in der Zwischenzeit noch ganz, ganz viel ändert, das müssen wir einfach sehen.
Wie wahnsinnig schwierig, all die unterschiedlichen Interessen in so einem schwierigen Umfeld zusammenzubekommen. Danke, dass du dich mit dieser Geschichte aus Amsterdam gemeldet hast, liebe Sarah. Sarah Tickert gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr dazu in den Shownotes. Bin ich nur besonders gepolt, wenn ich mich über den alltäglichen Sexismus echt aufregen kann? Naja, ich rege mich auf, aber Silke Burmeister macht aus dem, was ihr an Sexismus begegnet, eine hinreißende Kolumne. Hier kommt sie.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich. Und dieses Mal gar nicht auf 180, sondern im Modus der Besonnenheit, der Ruhe und der Klugheit. Denn ich möchte etwas fordern, die Untersuchung des männlichen Hirns. Durch meine hauptberufliche Tätigkeit, dem Betreiben eines Online-Magazins für Rausch, Revolte, Wechseljahre, beschäftige ich mich mit Hormonen. Nicht doll, aber ausreichend genug, als dass mich der Satz der Hormonspezialistin Marianne Krug erreicht hat, die sagt, dass das hormonelle Zusammenspiel im Leben eines Mannes ein recht simples sei, das sie gern mit einer mechanischen Maschine vergleiche, während sich das der Frau als ein hochkompliziertes Flugzeug mit Autopilot darstelle. Wir wissen, Hirn und Hormone bedingen sich und wenn es bei Männern alles so einfach ist, dann kann es ja nicht so schwierig sein, herauszufinden, was bei denen im Oberstübchen falsch läuft, etwa wenn sie sedierte Frauen vergewaltigen. Ein Fall aus Frankreich steht gerade in der Öffentlichkeit, bei dem ein Mann seine Frau betäubt hat, um sie anderen Männern zur Vergewaltigung zur Verfügung zu stellen und das Geschehen zu filmen. 51 der Täter stehen aktuell vor Gericht, die anderen 41 konnten noch nicht ermittelt werden. Wir führen uns vor Augen. Eine sedierte Frau, möglicherweise komplett bewusstlos, nicht ansprechbar, ohne Reaktion. Männer zwischen 20 und 70 Jahren finden es geil, diese Frau durchzurammeln, in ihr zu kommen. Als 2003 bekannt wurde, dass der prominente und für seine Klugheit gepriesene Fernsehtalker Michel Friedmann junge Zwangsprostituierte aus der Ukraine zur Befriedigung seines Sexualtriebs bucht, war es die Schriftstellerin Karen Duwe, die ins Bewusstsein rief, was es bedeutet, wenn Männer Prostituierte nutzen, die unfreiwillig oder aus Not heraus ihren Körper zur Verfügung stellen. Und sie fragte, wie es sein könne, dass Männer Lust hätten und Lust empfinden, Frauen zu bumsen, die geschundene, von blauen Flecken und ausgedrückten Zigaretten gekennzeichnete Körper hätten und Körper, die von der Drogensucht völlig kaputt sind. Sie fragte, wie es gehen könne, alles an Empathie und Menschlichkeit wegzudrücken, auszuschalten, um im totalen Elend befindlichen Frauen den geschlechtlichen Verkehr aufzudrängen. Das waren gute, kluge Fragen. Fragen, die an Aktualität nichts verloren haben, wenn jetzt rauskommt, dass eine Frau über die Dauer von 10 Jahren systematisch sediert und zum Reinbumsen angeboten wurde und Männer das Angebot ausgiebig genutzt haben. Unser Geschlechtstrieb ist hormonell gesteuert. Das Hirn ist für die Ausschüttung von Hormonen verantwortlich. Wenn sich Werte wie Menschlichkeit, Anstand, Gewissen, Empathie und Moral schlecht für Messungen eignen, so können biochemische Prozesse sehr wohl gemessen und untersucht werden. Können wir bitte mal anfangen zu gucken, was in Männerhirnen los ist? Was da schief läuft? Die Pharmaindustrie ist ja gern forschend zur Stelle, wenn die Gruppe der möglichen Patienten groß genug ist. In diesem Fall ist es potenziell die Hälfte der Weltbevölkerung. Einem Medikament zur Reparatur von Männerhirnen sollte somit nichts im Wege stehen.
Danke, liebe Silke, das hast du schön gesagt. Aber wir wollen uns ja nicht nur ärgern, sondern auch freuen. Zum Beispiel über diese gute Nachricht. Am 1. November tritt das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Naja, wir wissen ja, eigentlich garantiert das Grundgesetz jedem Menschen in Deutschland, dass er seine Persönlichkeit frei entfalten kann und nicht diskriminiert werden darf. Wie gesagt, eigentlich. Denn für Transmenschen, für intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen war es verdammt schwer, sich dieses Recht zu holen. Grund: das bisher geltende Transsexuellengesetz von 1980. Das tat nämlich alles andere, als die freie Entscheidung zu ermöglichen. Es war entwürdigend und verfassungswidrig. Das soll nun anders werden. Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz ist es wesentlich einfacher, den Geschlechtseintrag und den Vornamen zu ändern. Und zwar bei allen Standesämtern in Deutschland. Denn jeder Mensch hat das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch bevor ihr geht, hier noch ein Rat der wunderbaren amerikanischen Schauspielerin Katharine Hepburn. Katharine Hepburn sagte: Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare. Sie inszenieren ihre Wunder selbst. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken: Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.